Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir haben hier jetzt eine ganze Reihe Anliegen gewälzt. Und ich denke, es ist gut, sich bewusst zu machen, lasst sie uns wirklich auf Gott gewälzt haben und bei ihm lassen. Er sagt uns, dass wir beten sollen, weil er auch Gebet erhören will. Und es könnte jetzt sein, dass manche bei der ganzen Fülle von Anliegen sagen, ich persönlich habe aber noch das und das auf dem Herzen. Werft's auf ihn, gebt's ihm ab, auch damit ihr fähig seid, zuzuhören. Wenn der Kopf noch voll ist und das Herz noch voll ist mit so viel anderem, dann wird's auch sehr schwer sein, zuzuhören. Okay, also, dann fange ich jetzt mit meiner Predigt an. Ihr Lieben, habt ihr schon mal darauf geachtet, wie Jesus die Menschen nennt, die zu ihm gehören? Er spricht zum Beispiel welche an? Meine Jünger, die Leute, die auf das hören, was er ihnen sagen will. Meine Schüler, meine Jünger, meine Freunde, sagt er mal zu diesen Jüngern, wenn sie auch noch zusätzlich bereit sind, das zu tun, was er ihnen sagt. Schon eine ziemlich enge Beziehung. Der Maria Magdalena ließ er nach seiner Auferstehung sagen, geh hin und sag meinen Brüdern, ich fahre auf, zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu meinem Vater. Eine Freundschaft kann mal aufhören. Die Vater-Kind-Beziehung ist einmalig und dauernd, die bleibt. Und auch die zu den Geschwistern. Egal wie wohl man sich in der Beziehung fühlt, aber sie bleibt. Und dass Jesus uns seine Brüder, seine Geschwister nennt, ich hoffe, ihr habt mit ihm nicht die Schwierigkeit, dass ihr sagt, den will ich lieber nicht als Bruder haben. Ja, mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob ich damit ganz richtig liege, dass er eigentlich am häufigsten sagt, meine Schafe. Ich war schon fast in der Versuchung, die Predigt heute damit anzufangen, dass ich sage, liebe Schafe. Aber das habe ich dann doch nicht gewagt. Sowas kann man sehr in die falsche Kehle kriegen. Aber ich sage nachher auch ein bisschen noch mehr noch dazu. Dieses meine Schafe kommt vor allem in Johannes 10 vor. Ich werde nicht versuchen, dieses Kapitel insgesamt auszulegen. Aber ein paar Mal werde ich in der Predigt darauf Bezug nehmen. Aber nicht nur da. Auch nach seiner Auferstehung hat Jesus etwa dem Petrus gesagt, Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Gut. Okay, jetzt geht's weiter. Ja. Wie gesagt, in der Bibel ist dieser Ausdruck Schafe überhaupt nicht runtersetzend, überhaupt nicht negativ, sondern, also ja, das habe ich jetzt eben nicht erzählt, der steht noch in Johannes 10, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und das andere von Petrus habe ich schon zitiert. Die Sache mit den Schafen und mit der Herde kommt aber schon lange vor Jesus vor, schon im Alten Testament. Und da sieht man auch, gar nicht negativ, im Psalm 102 dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Das wird nicht so, ach, wir armen Dumme allein, sondern das ist ein Grund, sich zu freuen und begeistert zu sein. Gott hat uns zu seinen Schafen gemacht. Wer ist denn eigentlich der Hirte? Nun, schon im Alten Testament sagt Gott selber, ich bin der Hirte, etwa in Hesekiel 34. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen. Ich werde sie retten aus allen Orten, wohin ich sie zerstreut habe. Das ist eine Aussage von Gott. Ich nehme mich meiner Schafe an. Ein paar Verse später, im selben Kapitel, heißt es, ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Mein Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Also, wer ist nun der Hirte? Gott oder der Hirte, den er einsetzt? Jesus macht diese Aussage in Johannes 10 und damit macht er alles klar. Ich und der Vater sind eins. Gott ist der Hirte, Jesus als Mensch und Sohn Gottes, von ihm eingesetzt, unser guter Hirte zu sein. Also ich habe eben gesagt, mit dem Wort Schafe ist in der Bibel überhaupt nichts Herabsetzendes verbunden. Aber dennoch, es sind einige Aussagen in dem Zusammenhang, die für uns stolze Menschenkinder recht demütig sind. Denn Schafe wären nicht schlimm, sage ich mal. Aber dass wir im Grunde lauter verlorene Schafe sind, bei all unserem Stolz, bei all unserer Einbildung, was wir alles hinkriegen. Gottes Wort sagt, verlorene Schafe. Etwa Jesaja 53. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wenn ihr so in eure Umgebung guckt, seht ihr das, gell? Und wenn ihr dann in den Spiegel guckt, seht ihr es auch. Wir alle irrten umher wie Schafe, orientierungslos. Was ist ein Sinn und Ziel? Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Du denkst dir aus, wie dein Leben aussehen soll. Wie sieht denn der eigene Weg aus? Sehr geradlinig, ne? Also, wir setzen uns irgendwelche Ziele. Und ich weiß nicht, was ihr schon alles an Ideen, Träumen und sonst was gehabt habt, wo ihr hinwollt. Und dann arbeitet man irgendwie drauf zu. Und dann kommen irgendwelche Probleme, dann merkt man, so geht's nicht. Also ich muss eine etwas andere Richtung einschlagen. Und oder es taucht eine ganz andere, unerwartete Chance auf und man stürzt sich regelrecht drauf. Das ist es doch. Aber dann auch Ängste. Klappt das? Nee, ich versuche mal auf Umwegen zu meinem Ziel zu kommen. Ich erfahre Hilfe, aber Hilfe, die mich auch ein bisschen steuert. Ich mache mir Hoffnungen und wofür schlägt sich das Ganze hin? Erreiche ich das, wo ich sage, das ist es wirklich? Jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber ob er damit wirklich das Ziel erreicht oder aus einer etwas anderen Perspektive sieht dieser eigene Weg so aus. Ein Kreis. Man läuft im Kreis. Und der Mittelpunkt ist Logo. Das eigene Ich. Alles dreht sich um mich selber. Und wo das hinführt. Ich habe irgendwann begreifen dürfen, dass ich mich immer um mich selber drehe. Das macht mich kaputt. Ja, okay. Eine alte Fürstin, die alte Dame bewundere ich immer wieder, schon über 100 Jahre her, dass sie gestorben ist, die hat ein Lied gedichtet, ich bin durch die Welt gegangen. Und da beschreibt sie, was die Menschen so alles suchen. Und ein Vers heißt dann, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich habe gedacht, alle Achtung, diese alte Fürstin hat gut hingeguckt, hat gut durchgeblickt. Wie sieht denn Jesus die Sache? Als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Wie hat er sie gesehen? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Leute, ich wünsche mir so sehr, wenn ihr rausgeht, in euren Alltag geht, dass ihr euch die Leute mal anguckt und diesen Blick von Jesus kriegt. Erschöpft, verschmachtet, manchen sieht oder vielen sieht man es an Gesichtern an, wie Schafe, die keinen Hirten haben, zum Teil elend allein gelassen. So sieht Jesus uns. Wie war denn Gottes Gedanke? Schon ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 5, wird ein Mensch beschrieben, da ist so ein Hauch von dem da, wie Gott das wollte. Henoch wandelte mit Gott. Nicht jeder auf seinen eigenen Weg, seine eigene Zielsetzung, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Dieses Du. Alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Die wurden damals noch ganz schön alt. Und das Wichtigste aber, nochmal wiederholt, Henoch wandelte mit Gott. Und während sonst in dem Kapitel bei einem nach dem anderen steht und er starb, ist es bei Henoch so, Gott nimmt ihn weg. Er muss nicht durch den Tod hindurchgehen, sondern Gott nimmt ihn hinein in seine Ewigkeit. Das ist Gottes Gedanke. Nicht Schafe, die ihren eigenen Weg trotten, sondern Menschen, die mit ihm leben, die mit ihm wandeln und die er in seine Ewigkeit hineinnehmen kann. Unser eigener Weg. Wisst ihr, die meisten von uns sind so richtig anständige Leute. Da gibt es höchstens kleine Sünden. Nicht so ganz schlimme, wegen derer man ins Gefängnis kommt. Aber ein Leben losgelöst von Gott ist aus Gottes Sicht insgesamt verfehlt. Wenn du sagst, ist ja gar nicht viel Sünde, was brauche ich da? Sündenvergebung oder sowas. Nein. Ein Leben losgelöst von Gott ist eben dieses Leben der verirrten Schafe, die ihren eigenen Weg gehen, ob im Zickzack oder im Kreis um sich selber, ist dabei ziemlich egal. Aber ein solches Leben ist aus Gottes Sicht insgesamt verfehlt. So sieht der eigene Weg aus. Also lauter verlorene Schafe. Ich erstaune, wie die Bibel das von verschiedensten Seiten her deutlich macht. Psalm 119, ich weiß nicht, ob ihr euch so auskennt, das ist das längste Kapitel in der ganzen Bibel. 176 Verse. Und all diese Verse drehen sich um Gottes Wort. Es fängt damit an, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Ja, so wär's gut. Gott von ganzem Herzen suchen, seine Gebote perfekt halten, das wäre der richtige Weg. Wisst ihr, was am Schluss von diesem Psalm steht, der so fast triumphierend anfängt? Hätte die Bibel, könnte ihr mal schnell aufschlagen. Vers 176, ich klicke schon mal her. Da sagt der, der Gottes Wort so oft gelobt und gepriesen hat: Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Und dann ist nicht mehr der Triumph, glücklich die Gottes Wort vollkommen halten, sondern die Bitte: Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Selbst wenn jemand Gottes Gebote, Gottes Wort nicht vergisst, oder vielleicht gerade dann, merkt er, ich bin wie ein verloren gegangenes Schaf. Ich brauche diesen guten Hirten, der mich sucht, der mich zurechtbringt. Und Gott sei Dank, wir werden gesucht. Das nächste kennt ihr, denke ich, auswendig. Die Pharisäer haben mit Jesus diskutiert, haben sich über ihn geärgert, dass er enge Gemeinschaft mit Sündern, Zöllnern und was weiß ich für Typen hatte. Und Jesus erzählt ihnen dann ein Gleichnis. Fängt mit der Frage an: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verliert, 1%, ja, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis das es finde? Jeder einigermaßen ordentliche Hirte wird das machen. Der geht los und sucht. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Schöne Last, so ein Schaf. Können wir den Jonas fragen, der ist jetzt inzwischen Schafspezialist, der weiß, wie schwer so ein Viech ist. Mit Freuden auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und Jesus sagt: So ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt zu Gott, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße nötig haben. Da ist einer, der sucht. Wisst ihr, wie dieses Suchen passiert? Indem er sein Wort sagen lässt. Und mit diesem Wort klopft er unter Umständen bei dir an und sagt: Hör mal, ich suche dich. Und wisst ihr, so ein Schaf kann höchstens blöken. Wir können sagen: Herr, hier bin ich. Nimm du mich, bring du mich in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, bring du mich nach Hause. Wie gesagt, ein Schaf kann nichts tun. Bei uns Menschen ist es an uns. Wenn wir den Ruf des guten Hirten hören, dass wir Antwort geben: Hier bin ich, bring du mich nach Hause. Was will denn der Hirte? Jesus macht das in einem ziemlichen Kontrast deutlich. Das ist noch nicht kontrastreich genug. Er sagt, da gibt es Diebe. Und diese Diebe kommen nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Da gibt es Leute, die erzählen dir von wunderbaren Wegen, die du gehen solltest. Aber denen geht es nur letztlich um ihren Profit. Die wollen was aus dir rausholen. Oder sogar, der, der hinter all diesen Dieben steht, der Satan, dem es um nichts anderes geht, als kaputt zu machen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das will Jesus bei dir, dass du Leben hast und dass du es im Überfluss hast. Den Psalm 23 kennt ihr auswendig, nehme ich an. Wenn nicht, lernt ihn auswendig. Der gibt so ein paar Einblicke im Bild, wie das aussehen kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Das heißt, von ihm her kriege ich Nahrung für meinen inneren Menschen. Er gibt mir durch sein Wort Kraft. Er führt mich zu stillen Wassern. Er stillt meinen Lebensdurst. Er erquickt meine Seele. Er gibt mir Frieden. Leute, es ist auch bei Christen so, dass es Belastungen gibt. Und wisst ihr, das ist so was Gutes an der Predigtvorbereitung. Wenn man dann solche Belastungen spürt, das macht mir Sorge, das bedrückt mich, dann sagt der Herr, was willst du am Sonntag predigen? Ach so, dann mach das mal. Okay, ja. Dann bin ich herausgefordert, bei ihm aufzuatmen, ihm Sorgen abzuladen und zu vertrauen, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er führt mich einen guten Weg. Und wisst ihr, diesen Vers da, den finde ich ganz begeisternd. Auch wenn ich wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt heißt es nicht mehr er. Merkt ihr? Vorher hieß es er. Jetzt heißt es du. Und auf was kommt es bei diesem du an? Du bist bei mir. Ich habe das selber gemerkt. Menschen, die schwer belastet sind, denen noch einen Tipp zu geben, wie sie es besser machen könnten, kriegen Sie noch eins drauf. Da gibt es eigentlich nur eines, da zu sein, dabei zu sein. Und genau das macht dieser gute Hirte. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, Tal des Todesschattens, dunkel, bedrückend, du bist bei mir. Und wenn du da bist, dann weiß ich, ich werde gehalten. Dann weiß ich, der lässt mich nicht untergehen. Leben im Überfluss. Manches wird dir einfach so geschenkt. Manche Dinge, manche Freude, manches ermutigende Erlebnis, kann ich nicht sagen, habe ich groß was für getan. Wurde mir einfach geschenkt vom Herrn. Anderes, vielleicht sogar vieles, musst du erbitten. Herr, ich brauche, gib mir, hilf mir. Du hast mir zugesagt, Leben im Überfluss. Also, ich halte meine Hände auf, ich brauche. Auf manches wirst du warten müssen. Du kriegst nicht alles sofort. Und es gibt einiges, was du dir erhoffst und da merkst du, nee, er gibt mir eine Art Ersatz, aber ein Ersatz, der nicht eigentlich Ersatz ist, sondern eher was Besseres. Ich habe mir, was weiß ich, das und das geträumt, beruflich oder sonst irgendwie, und er gibt mir was anderes und ich merke, das war sein Weg für mich. Man könnte mancherlei Geschichten erzählen, muss ich mir sparen jetzt. Okay. Und einiges erfordert auch Wachstum und Reife. Ich möchte gern dem Herrn, was weiß ich, auf welche Art dienen. Und er sagt, du, warte, es braucht Zeit, es braucht Wachstum, bis ich dir entsprechende Gaben anvertrauen kann. Ja, wenn wir uns Schafe und Hirten vorstellen, ich habe leider kein schönes Bild gefunden, grüne Weide, die Schafherde und der Schäfer steht da und guckt sich das Ganze an. So richtig schön friedlich. So ist das im Orient mit den Schafen nicht unbedingt. Da gibt es auch, wie der David schreibt, grüne Auen und stille Wasser. Aber es gibt auch Dürre, Staub, sengend heiße Sonne. Und was es noch gibt, das sind eben die wilden Tiere. David hat das mal beschrieben in einem Gespräch mit Saul, als er gegen den Goliath kämpfen wollte. Da wollte er David zeigen, ich bin nicht so ein Mamasöhnchen, das nicht kämpfen kann. Und er sagt zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und dann sagt er, deshalb habe ich auch Mut, gegen diesen Goliath da zu kämpfen. Mutig, ne? Aber das gehörte sozusagen zum Job eines Hirten. Auch der Mut und die Kraft, wilde Tiere zu vertreiben. Bei Jesus, der spricht nicht von Bär oder Löwe, der spricht von Wolf. Und sagt, da gibt es Leute, das sind Mietlinge, angemietete Hirten. Wenn die merken, dass ein Wolf kommt, dann sehen die zu, dass sie möglichst schnell wegkommen. Der verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf kann dann natürlich in die Herde einbrechen. Und Jesus sagt, ich nicht. Ich kämpfe. Aber sein Kampf geht jetzt nicht so, dass er einfach den Wolf totschlägt. Sein Kampf sieht anders aus. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Der Wolf, der uns menschlichen Schafen gefährlich wird, kann nicht einfach erschlagen und getötet werden. Wir müssen aus der Gefangenschaft unter der Macht der Sünde befreit werden. Jesus hat mal gesagt, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und der Apostel Paulus hat geschrieben, ich bin unter die Sünde verkauft. Indem ich sündige, sozusagen verkaufe ich mein Leben an den, der mich zur Sünde verführt, an den Satan. Es ist Schuld da und Schuld muss bezahlt werden. Und deshalb sieht der Kampf des Hirten anders aus. Deshalb sagt Jesus, ich lasse mein Leben für die Schafe. Es muss die Schuld der Schafe bezahlt werden. Wiederum aus dem Römerbrief. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und im Hebräerbrief wird dann deutlich, unser Tod kann nur von uns genommen werden, indem ein anderer an unserer Stelle stirbt. Indem Jesus unsere Schuld und die Strafe für unsere Schuld, sprich den Tod, auf sich nimmt. Unser Leben muss dadurch freigekauft, erlöst werden, dass anderer sein Leben für uns opfert. Aber wer? Denn es muss ein Leben ohne Sünde sein. Petrus schreibt das. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Billiger ist die Erlösung nicht zu haben. Ich will mal ein bisschen erinnern, wie Jesus für dich gekämpft hat. Er hat für dich gekämpft am Kreuz. Er hat die Schmerzen dort ausgehalten und wusste, bald ist mein Leben zu Ende. So hat er für dich gekämpft. Er hat für dich gekämpft, als er vor den Hohenpriestern und vor Pilatus stand, zu Unrecht angeklagt wurde, gegeißelt wurde. Da hat er gesagt, das halte ich durch, weil es da Leute gibt, die ich erlösen will. Der gute Hirte hat gekämpft im Garten Gethsemane. Ich nehme an, dass die meisten diese Geschichte kennen. Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat für dich gekämpft, als er sich entschlossen hat, nach Jerusalem zu gehen. Denn er wusste, dort in Jerusalem, da wird er gefangen genommen und da wird er umgebracht. Ja, Jesus hat für dich gekämpft bei seiner Taufe. Da kamen all die Leute zu Johannes, die Sünder waren. Und Jesus stellt sich in diese Reihe hinein, als ob er auch einer wäre. Und er hat für dich gekämpft bei der darauf folgenden Versuchung. Als Satan damals versucht hat, Jesus von Gott wegzuziehen, da hat er gekämpft, weil er wusste, ich werde keinen erlösen können, wenn ich mich von Gott weglocken lasse. Und diese Versuchung war der Anfang. Wie oft hat Satan versucht, durch Verlockungen, durch Bedrohung, durch Schmeichelei von Menschen oder Beleidigung, Jesus von Gott wegzuziehen. Merkst du, wie sehr Jesus für dich gekämpft hat? Nicht ein Hirte, der so bei seinen Schafen steht, sein Pfeifchen raucht oder sonst was, sondern der sein Leben einsetzt, um die Schafe zu retten. Sein Kampf bedeutet für dich die Befreiung von aller Schuld und von der Macht der Sünde. Und weil er so gekämpft hat, auch die sichere Erfüllung der Zusage. ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der für dich so gekämpft hat, der hält dich fest. Wer schafft es? Ja, ein paar letzte Sätze noch zu unserer Verbundenheit mit ihm. Wer Schaf des guten Hirten geworden ist, der kennt ihn. Wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, wenn du gemerkt hast, wie er deine Schuld weggenommen hat, dann hast du was geschmeckt von seiner Freundlichkeit, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe zu dir. Und ich bitte euch, müht euch drum, ihn immer mehr kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie viel Wunderbares es noch zu entdecken gibt. Ich entdecke immer mehr Herrlichkeiten bei ihm. Wie großartig, wie weise, wie mutig, ja, wie schön er ist. Wer Schaf des guten Hirten geworden ist, hört seine Stimme. Jesus sagt es, meine Schafe hören meine Stimme. Vorher sagt er, ein Fremder, dem werden sie nicht folgen, sie werden vor ihm fliehen, denn seine Stimme kennen sie nicht. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Was stürmen alles für Stimmen auf uns ein? Und da müssen wir heraushören können. Denn manches ist so, wie der berühmte Wolf aus dem Märchen, der mit Kreide seine Stimme weich macht. Verlockungen. Wir müssen hören lernen, was ist wirklich die Stimme des guten Hirten. Wer Schaf des guten Hirten geworden ist, folgt ihm. Meine Schafe folgen mir. Im Epheserbrief sagt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wandelt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns selber, nicht die anderen, uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ich habe das einfach mal so verstanden, wir sollen die anderen. Nee. Wenn man sich es genauer anguckt, guckt euch eure Geschwister an und zwar so gut, dass ihr merkt, wo sie eure Liebe brauchen und eure guten Werke. Wisst ihr, als Schafe des guten Hirten könnten wir vielleicht ja auch ein bisschen lernen, füreinander sowas wie gute Hirten zu werden. Guckt euch um, guckt die anderen an. Ich habe ja so das Pech oder Glück, dass ich nicht so viel mit Leuten schwätzen kann, weil ich nicht viel verstehe. Dann stehe ich manchmal da und gucke. Und wisst ihr, das ist eine gute Zeit. Da kann ich für euch beten. Da kann ich euch segnen. Vielleicht auch im grünen Salon oder so. Seid ihr mal einen Augenblick still und guckt mal um euch. Und seht mal eure Geschwister und ich garantiere euch, es wird euch ganz schnell was einfallen, wofür ihr beten könnt. Und wenn nicht, ihr dürft sie segnen im Namen des Herrn. Also, jetzt sage ich doch nochmal, liebe Schafe, liebe von unserem Herrn Jesus Christus geliebte Schafe, er hat alles eingesetzt, damit ihr das ewige Leben haben könnt. Vertraut euch ganz ihm an und lernt von ihm, folgt ihm, indem ihr auch ein bisschen füreinander gute Hirten werdet. Ich bete noch kurz mit uns. Danke, Herr, für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, uns zu retten und ewiges Leben zu schenken. Hilf uns, von ganzem Herzen auf dich zu vertrauen, und hilf uns, dich immer besser kennenzulernen, deine Stimme immer klarer zu hören und dir nachzufolgen, deine Nachahmer zu werden, dass wir auch einander mit Augen deiner Liebe anschauen und segnen können. Herr, dazu hilf uns. Amen.